Im Elternkurs begrüßt Sie an diesem Vormittag ganz herzlich Anjuta Engert hier bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme. Schlechte Schüler gibt es nicht. Davon ist die Psychologin Christel Manske nicht nur zutiefst überzeugt. Sie beweist es seit über 30 Jahren in ihrer Praxis und Lehrtätigkeit. Mit einer von ihr entwickelten Lernmethode hat sie nicht nur Kindern mit Lernproblemen, sondern auch Kindern mit Down-Syndrom, mit ADHS oder Autismus oder auch anderen Behinderungen das Lesen, das Schreiben und das Rechnen beigebracht. Das Credo von Dr. Christel Manske: Alle Menschen lernen das Denken nach demselben Prinzip. Aber warum tun sich dann manche Menschen von Kindheit an so schwer mit dem Lernen, dem Verstehen und dem Behalten und Erinnern des Gelernten? Gibt es eine Methode oder bestimmte Voraussetzungen, wie Kinder besser lernen könnten? Und könnten Eltern und Lehrer dann ihre Kinder während ihrer schulischen Laufbahn besser unterstützen und auch die Eltern davon profitieren? Anders gefragt, wie kommt das Denken in den Kopf? Und dazu haben wir heute die Expertin, die ich hier schon genannt hatte, Dr. Christel Manske aus Hamburg zu Gast. Na, dann sage ich mal Moin Moin, Frau Dr. Hanske.
Guten Morgen.
Frau Dr. Hanske, Sie sind letztes Jahr eigens aus Hamburg nach München ins Radio Horeb Studio gereist für die Lebenshilfe über das Thema das verborgene Potenzial von Kindern mit Behinderung. Und das war auch kam in den Höhepunkten. Letztes Jahr kann man das nachhören mit dem Titel Ich kann viel mehr als ihr denkt. Im April sind Sie wieder zu Gast zu Ihrem Hauptanliegen, nämlich behinderte Kinder gibt es nicht. Heute sind Sie aus Hamburg uns zugeschaltet und wir widmen uns der Frage, ja, wie das Lernen denn überhaupt funktioniert. Aber dazu möchte ich Sie erstmal vorab noch fragen. Sie arbeiten nicht nur bis jetzt in eigener Praxis als Psychologin, Sie sind auch Pädagogin, Autorin, Hirnforscherin und Sie sind schon sage und schreibe 83 Jahre und sind unermüdlich. Also Sie haben wirklich ein Dauerthema, ein Herzens-, ein Hauptanliegen. Wie ist es dazu gekommen, dass Sie so eine besondere Lernmethode entwickelt haben? Erzählen Sie uns das kurz.
Naja, das hat sich aus der Arbeit mit den Kindern ergeben. Ich war als junge Lehrerin im Münchner Norden, das war das Hasenbergel, ein großes Obdachlosengebiet. Und dort ging die Hälfte der Kinder in eine Sonderschule für Lernbehinderte. Und als ich die Klasse übernahm, da habe ich also vom ersten Augenblick an gedacht, wie kommt das? Die Kinder waren alle irgendwie ja so pfiffig und auch intelligent auf ihre Art. Aber also mit dem Unterricht, das habe ich dann sehr schnell gemerkt, hatten sie nichts zu tun. Und auch bei meinen Kolleginnen war so, dass wir im Grunde genommen mit unserem Lernen gescheitert sind. Die Kinder sind weggelaufen, sie sind überhaupt nicht gekommen. Und naja, und also als ich ein drittes Schuljahr übernommen hatte, da konnten die auch, also man kann sagen, weder lesen noch schreiben noch rechnen. Die häuslichen Verhältnisse waren sehr, sehr schwierig. Also die Mütter oft krank, die Väter arbeitslos. Der Alkoholismus spielte eine große Rolle und die Unterversorgung war sehr groß. Und das ist heute noch so, dass eben ich letztens im Fernsehen gesehen habe, dass genau vor dieser Schule heute noch also engagierte Mütter stehen und den Kindern nach der Schule ein Essen anbieten, weil das nicht selbstverständlich für sie ist. So, also ich habe mich dann mit den Kollegen zusammengesetzt und wie durch einen Zufall habe ich dann da also von einem Professor an der Universität einen Buchvorschlag bekommen und da geht es um Bewusstsein und Handlung und da geht es darum, wie das Lernen stattfindet. Dass nämlich alle Kinder, die, wenn sie geboren werden, über die Kompetenz höhere psychische Funktionen auszubilden, dass das gilt. Und da ist kein Unterschied. Es kommt kein Kind auf die Welt, das zum Beispiel bewusst wahrnimmt, das ein Gedächtnis hat, das zum Beispiel sprechen kann. Das wird alles gelernt. Und die Frage ist jetzt also, wenn es so ist, dass alle Kinder, die geboren werden und lebensfähig sind, in der Lage sind, diese höheren psychischen Funktionen wie Empfinden, Wahrnehmen, Erinnern und Denken in der Kommunikation mit der Umwelt ausbilden können, dann können wir sagen, das ist natürlich dann für uns eine Herausforderung, den Kindern zu helfen auf diesem Weg. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wie bilden sich diese psychischen, kann man sagen, Hirnorgane aus? Ja, und die Antwort, die haben die Vertreter der kulturhistorischen Schule, das ist unter anderem weltberühmt und zurzeit geht also sein Name um den ganzen Erdball, das ist nämlich Vygotsky. Und Vygotsky hat diesen wunderbaren Satz gesagt: Der Unterricht läuft der Entwicklung eines Kindes voraus. So wie wir mit dem Kind lernen, so entwickelt es sich. Und das war für mich die Versöhnung mit der Schöpfung. Denn in diesem Satz wird ganz klar ausgesagt, kein Kind kommt als lebensunwert, als behindert, lernbehindert auf die Welt, sondern es liegt in unseren Händen, sagt er, wie sich ein Kind entwickelt. Und darum ist jetzt also die Frage, was wissen wir denn darüber, wie sich ein Kind entwickelt? Und das ist das, was also die Vertreter der kulturhistorischen Schule also erforscht haben. Der erste Gedanke ist, dass die psychische Entwicklung eines Kindes nicht linear verläuft. Das heißt, man lernt immer etwas dazu, sondern sie verläuft in qualitativen Sprüngen. Und Vygotsky nennt das Kind durchläuft eine psychische Metamorphose. Den Begriff Metamorphose kennen Sie aus dem Tierreich, ne? Dass also zum Beispiel eine Fliege eine Metamorphose durchläuft, also vom Ei dann also zur Larve, dann wird es also ein Kokon und dann irgendwann wird daraus dann die Fliege. Oder beim Schmetterling haben auch erst das Ei, dann haben wir die Raupe, dann haben wir Kokon und dann ist ein Schmetterling. Aber was ist jetzt wichtig bei dem Gedanken, dass sich von Stufe zu Stufe eine qualitative Umstrukturierung der Psyche vollzieht, wenn das Kind auf seiner jeweiligen Entwicklungsstufe die geistige Nahrung erhält, die es benötigt. Diese sensitiven Phasen hat er auch schon Montessori gesehen. So, und jetzt schauen wir uns an, der Säugling lernt völlig anders als das Kleinkind.
Da möchte ich Sie mal unterbrechen, dass wir das vielleicht so ein bisschen kleinschrittig nochmal aufdröseln und das Wichtige auch nochmal festhalten, damit wir das und ich das auch richtig verstanden habe. Also Sie sagen, man kommt nicht fertig auf die Welt. Das wissen wir vielleicht alle, aber wir machen uns das vielleicht auch gar nicht mehr bewusst. Also wir sind quasi ja eine physiologische Frühgeburt, aber man macht sich ja darüber keine Gedanken, dass man sich noch gar keine Gedanken machen kann. Also, aber das ist ja nicht etwas, was qualitativ erst dazukommt, sondern wir haben also alle die Voraussetzungen und die Veranlagung zu denken, Begriffe zu bilden, zu lernen, sagen Sie. Und jetzt ist entscheidend, dass wir in den entsprechenden Entwicklungsphasen auch das entsprechende Futter bekommen, um auch die Fähigkeiten entwickeln zu können. Richtig.
Genau so ist es, nicht? Also, um es kurz zu machen, also Vygotsky hat wirklich an jedes Kind geglaubt und für ihn war zum Beispiel zu seiner Zeit die Taubblindheit natürlich ein ganz großes Problem. Weil wenn diese Kinder keine Förderung bekommen, dann verkümmern auch alle angeborenen Fähigkeiten. Und so, sie werden also, wie sein Schüler Iljenkov sagt, also zur Pflanze, kann man fast sagen. Und sein Gedanke war, eine Schule in Sagos zu gründen. Und die Kinder haben so viel gelernt, wie ganz normale Kinder, obwohl sie nicht sehen und nicht hören konnten. Und meine Freundin zum Beispiel, die Frau Professor Obochowa, war dann nachher die Leiterin der Schule in Sagorsk und bei ihr haben 4 taubblinde Menschen promoviert. Sie müssen sich vorstellen, sie kommen ohne Gehör und ohne, dass sie sehen können, auf diese Welt. Und trotzdem lernen sie die Sprache. Frau Kornejewa, also eine Studentin, die hat sich mit mir in fließend Englisch unterhalten, obwohl sie ihre Sprache selber nicht hört. Und nicht nur über irgendetwas, sondern über unsere bedeutendsten Philosophen wie Hegel und Fichte.
Also es ist jetzt wollen wir heute möglich. Sprechen noch über das allgemeine Lernen. Also genau, jetzt wollen wir uns darauf mal ein bisschen fokussieren. Was sind denn jetzt die Voraussetzungen, was ist am Anfang des Lebens, in dieser Säuglingsphase so wichtig, dass sich die Anlagen des Denkens, des Lernens gut entfalten können? Frau Dr. Manske.
Ja, es ist einfach so, die Begabung ist nicht angeboren, nicht? Die ist nicht angeboren und jedes Kind, das auf die Welt kommt, hat die Chance, also das Lernen zu lernen. Und das ist das, also was wir nun wissen. Und das ist das, was ich als Grundlage meiner Arbeit habe jeden Tag. Und wenn man jetzt ganz konkret werden will, ist die Frage, wie lernt der Säugling? Der Säugling hat alle möglichen, alles sozusagen strukturell schon bringt er als potenzielle Möglichkeit mit auf die Welt. Dass er zum Beispiel empfinden lernt, dass er wahrnehmen lernt, dass er erinnern lernt und dass er denken lernt. Aber der Säugling, was ist für den Säugling wichtig, dass er sich entwickelt? Und da kann man sagen, seine Erkenntnisorgane sind erst einmal die Augen, und zwar der Blickkontakt mit der Mutter, wenn sie ihn stillt, ist fundamental wichtig für die Entwicklung, weil nämlich dieser Blickkontakt das Frontalhirn mit der Energie versorgt, die zum Beispiel die Vernetzung der Frontalneuronen ermöglicht. Also der Blickkontakt, der ist so wichtig, weil man kann mit heute zum Beispiel mit den bildgebenden Verfahren zeigen, dass die Energie, die vorher im Kopf des Kindes verteilt ist, in dem Augenblick, wo die Mutter das Baby anlächelt und daher das Strahlen in beiden Augen, sich die Energie in die Zellkerne der Frontalneuronen verteilt. Und jetzt fängt dort die Synapsenbildung und die Vernetzung der Neuronen an. Und das bedeutet schon die Voraussetzung für die Kommunikation. Also die Mutter fängt dann natürlich mit ihm an zu sprechen, freut sich, wenn er lächelt, und so weiter. Und jetzt baut die Mutter die emotionale und die kognitive Kompetenz auf. So, und über das Saugen, das Schmecken und das Fühlen, also baut sich der Säugling seine Welt. Nicht? Und er kommuniziert vor allen Dingen mit der Mutter mit Lust und Unlust. Wenn er weint, dann ist er unglücklich und die Mutter reagiert und sie reagiert zunehmend richtig. Sie weiß genau, an dem Weinen hört sie, braucht er jetzt was zu essen, fühlt er sich allein, tut ihm was weh und so weiter. Ja, und in dem Augenblick, wo das stimmt, ja, baut das der Säugling alle Fähigkeiten auf, also jetzt den nächsten Sprung zu machen. Und das ist der Sprung dann vom Säugling zum Kleinkind.
Da unterbreche ich Sie nochmal, sonst kommen wir heute nicht mehr zu der Frage, wie können wir in der Schule gut lernen. Frau Dr. Manske, Sie haben ja ein eigenes Institut auch gegründet und wir fragen heute hier in der Lebenshilfe, wie kommt das Denken in den Kopf? Wie lernen wir überhaupt und wie können wir in der Schule auch lernen, besser lernen? Was können wir da vielleicht auch verändern? Also das Wichtigste ist, und das ist vielleicht auch, weiß man, aber man praktiziert es vielleicht nicht immer, dass man einem Säugling, dem eigenen Kind, vor allem Liebe, Zuwendung, Aufmerksamkeit, viel Blickkontakt und widmet, dass man es mit Freude und mit Begeisterung eigentlich mit Sprache umgibt. Ja, jetzt haben wir heute natürlich, sind wir abgelenkt durch Handys und der Trend ist auch, dass man den Kinderwagen ganz früh schon nach außen hinrichtet, nicht mehr zur Mutter oder das Tragetuch auch. Sie haben jetzt, gehen auch von der den Erfahrungen, die Sie in der Sonderschule gemacht haben und haben eine neue Lernmethode entwickelt, weil offensichtlich da eben nicht alle Schritte ideal verlaufen sind. Davon müssen wir heute ausgehen. Was machen wir denn in der Schule, wenn wir da jetzt eine Anzahl von Schülern haben, die ganz heterogen sind? Die einen haben eine gute Voraussetzung mitbekommen, andere weniger gute, andere vielleicht katastrophale. Kann man das dann auffangen? Beziehungsweise wie kann man das in einer Schulklasse dann mit welcher Methode oder mit welcher Art ja auf die Schüler zuzugehen? Wie kann man das auffangen?
Ja, das kann man auffangen, wenn man ein ganz tiefes Verständnis dafür hat, wie das Lernen stattfindet. Dass der Säugling, wenn er diese Erfahrung nicht macht, dass Lust und Unlust von seiner Umwelt wahrgenommen wird, ne, dann wird das auch in der Schule sozusagen, also ja, sein Grundproblem sein. Und wenn da zum Beispiel, wie ich es erlebt habe, ein Kind verzweifelt ist, also sogar mit dem Stuhl schmeißt nach jemand anders, oder auch, was wir in den Gymnasien haben, die Aggressionen auf dem Schulhof, das Mobbing nach der Schule, das ist das, wo man zum Beispiel sagt, dass es weder die Lehrer noch die Kinder gelernt haben, mit Lust und Unlust umzugehen. Wenn ich zum Beispiel in einer Rockerklasse erlebe, das habe ich im Hasenberg erlebt, also wirklich brutalste Gewalt, letztlich auch gegenüber den Lehrern, also der Lehrer, der vor mir in der Klasse war, der lag im Krankenhaus, weil die ihn zusammengeschlagen haben. Und da ist jetzt zum Beispiel die Frage, wie reagiert man darauf? Nicht? Und die Schüler, die haben nur darauf gewartet, dass ich die Polizei rufe. Und dann habe ich irgendwann mal zu ihnen gesagt, ich werde die Polizei nicht rufen, denn die kennen sie, die war oft genug da. Und dann habe ich gesagt, ich habe nur eine fundamentale Frage an euch, habt ihr Angst vor mir? Und dann haben sie sich totgelacht. Und dann habe ich gesagt, das freut mich, das ist das Wichtigste überhaupt, dass hier keiner Angst vor mir hat. Ich bin dann zwar nicht die Ideallehrerin, aber ich bin dann zumindest keine schlechte Lehrerin, weil das ist das, was ich von mir erwarte, dass ihr keine Angst vor mir habt, und zwar keiner. So, und dann wurde es erstmal ganz still und dann ist einer nach vorne gekommen und hat gesagt, ich knall ihn jetzt ein paar, und dann habe ich gesagt, was möchtest du von mir? Ja, und dann konnte er das nicht, dann ist er wieder auf den Platz gegangen. Und dann habe ich also einen Unterricht angeboten, der ihnen wirklich entsprach. Ich habe zum Beispiel von den Boys Town in Amerika erzählt, wie dort kriminelle Jugendliche tatsächlich ein Zuhause in der Schule gefunden haben mit dem Flanagan, und habe sie dann einen Text ihnen gegeben über diese Schule und habe sie dann gefragt, was denkt ihr? Und dann haben sie gesagt, ja, so schlecht sind die Jungs ja eigentlich gar nicht. Und dann habe ich gesagt, das hat der Flanagan nicht gesagt. Und dann hat der eine mit zitternder Stimme und mit Tränen in den Augen gesagt, er hat gesagt, dass diese Jungs gut sind, wenn man gut zu ihnen ist. Und dann war es ganz still. Und dann haben sie dann gesagt, Frau Manske, wir möchten lernen, aber wir glauben nicht mehr daran, dass wir was werden. Denn als Sonderschüler, als Hilfsschüler, wir werden keine Lehre machen, wir werden gar nichts lernen. Ja, und dann habe ich ihnen angeboten, was sie lernen möchten. Ich war damals ja noch ganz jung, um die 20, und habe dann den Schülern, die Fragen hatten, also geholfen, bis um 4 Uhr nachmittags in der Schule geblieben. Und ja, und dann hat sich das Ganze alles verändert. Also ich habe das auch veröffentlicht über diese Rockerklasse Berichte, und alle wollten lernen. Alle wollten lernen. Und es war.
Genau, da sind wir jetzt nochmal am Punkt. Alle wollten lernen, aber wir wollen ja auch heute über das normale Lernen sprechen. Das sind ja diese besondere Fälle, sage ich mal, doch eher auch Ausnahmefälle. Jetzt gibt es natürlich in jeder Klasse genau diese Fälle, wo einer besonders auffällt und immer wieder den ganzen Unterricht, sage ich mal, stört, die Aufmerksamkeit total auf sich lenkt. Und das, wenn das aufgenommen und aufgegriffen wird, dann hat die ganze Klasse eigentlich auch darunter zu leiden. Wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, dann ist das Entscheidende eigentlich, dass jeder einzelne Schüler sich wertgeschätzt fühlt, dass er wahrgenommen wird in seinen Bedürfnissen, dass er auch Freude am Lernen hat, dass er aber auch Unlust damit umgehen lernen muss. Das heißt, es geht jetzt gar nicht mehr um bestimmte Methoden, wie ich besser lerne, sondern um die ganzen Voraussetzungen, das Umfeld, dass das stimmt. Richtig?
Ja, es ist so, das
Aber jetzt komme ich immer noch
Umfeld,
nicht zu meiner Frage, nämlich wie ist das
das
dann in
ist der
normalen
Lehrer.
Klassen? Also
Der
was bieten
Lehrer
Sie da an?
gestaltet den Unterricht. Und so wie er den Unterricht gestaltet, in welcher Verfassung er ist, geht er mit Dankbarkeit in die Schule, sieht er das Gute an den Kindern, hat er sich gut vorbereitet, als hat er selber keine Angst. Ist das Kollegium also solidarisch? Hilft einer dem anderen? Das gehört alles zusammen und das haben wir dann im Hasenbergl verwirklicht und das gilt auch für jede Situation im Gymnasium. Ja, ich war ja selbst Schülerin im Gymnasium und ich habe da in einigen Fächern auch gelitten wie ein Stier, weil ich überhaupt nichts begriffen habe, was dort unterrichtet wurde. Das war zum Beispiel Mathematik in der Oberprima. Und da ist es wichtig, ja, dass wir uns die fundamentalen Fragen stellen. Das geht ja zum Beispiel bei der Rockerklasse. Wo ist das Wunder? Warum sind sie plötzlich alle anders? Weil alle dieselbe Angst hatten. Ich musste nur das Thema Angst artikulieren und nicht die Schuld des einen oder anderen. Der eine hat einen Zigarettenautomat abgerissen und versucht, das Geld rauszunehmen und der andere hat eine Prügelei gehabt. Die Probleme waren alle unterschiedlich. Aber zum Beispiel auch der Drogenkonsum an den Gymnasium ist ein echtes Problem. Aber die Frage ist doch, was treibt uns alle an, dass das nicht funktioniert? Und da ist für mich also fundamental wichtig, dass ich an jeden Menschen glaube, an jeden, an jedes Kind. Und
Und aber
dann
jetzt, da
den
muss ich Sie noch mal
Unterricht so
unterbrechen, Frau
zu
Dr. Manske. Aber
konstruieren.
reicht der Glaube an das Kind aus, dass es komplexe Inhalte lernt, dass es warm wird mit Physik, mit Mathe, auch noch in der 10. oder in der Oberstufe, dass es Abitur machen kann? Sie sagen, Begabung ist nicht angeboren, sie wird erlernt. Aber kann jeder jetzt auch maximale Inhalte vermittelt bekommen und es verstehen? Beziehungsweise wenn ja, wie geht das?
Ja, das wollte ich ja erklären am Anfang. Es geht einmal darüber, dass also die Unterricht also in einer Atmosphäre von Harmonie stattfindet. Das ist das, was wir aus der Säuglingsstufe mitnehmen. Dann kommt die zweite Stufe, das ist das Kleinkind. Da ist es wichtig, dass wir jeden Gegenstand mit allen Sinnesorganen erfassen. Und zwar, es ist egal, ob wir eine mathematische Aufgabe lösen, ob wir einen literarischen Text lesen. Wir müssen den Text, wir müssen die Aufgabe empfinden. Wir müssen sie uns vorstellen können. Das heißt, wir müssen innere Bilder im Kopf haben und sehen, was dort geschieht. Und dann müssen wir diesen Text auch denken können. Und in dieser Einheit von Empfinden, Wahrnehmen, Erinnern, inneres Vorstellungsfeld, das ist ja Erinnerung, und dann das begriffliche Denken, alles in einer Einheit erfahren, dann findet Unterricht statt. Nicht? Als ich zum Beispiel Germanistik studiert habe bei Ivo Brack, als ich Lehrerin wurde, da hat er uns darauf aufmerksam gemacht, dass jedes Gedicht, jedes Wort, was wir sagen, von uns empfunden werden muss. Wir müssen es sehen vor unserem geistigen Auge, was dort abläuft, und dann in Sprache übersetzen und dann in Gedanken. Und dann auf einmal habe ich begriffen, was Sprache überhaupt bedeutet. Das sind nicht nur Wörter, sondern das ist Empfinden. Und als ich an der Universität selbst gelehrt habe, ja, da habe ich zum Beispiel die Studenten gefragt, ihr habt jetzt ein Seminar über Vygotsky gehabt und ich hätte gerne von euch gewusst, was ihr empfindet am Ende. Und da haben sie gesagt, darüber haben wir uns nie Gedanken gemacht, wir empfinden das nicht. Und da habe ich gesagt, ja, aber eure Seminararbeiten habe ich mit sehr gut bewertet. Ja, es war sehr interessant. Und dann habe ich gesagt, aber hat es euch glücklich gemacht? Naja, wir wollten eine gute Note. Und da habe ich dann gesehen, dass wir eben in dieser Einheit nicht sind. Also wir müssen jedes Wort, das wir sagen, verantworten. Jede Zahl, die wir nennen, müssen wir verantworten. Zum Beispiel sagt der geistig Behinderte in Anführungsstrichen Ralf Fingerhut, wenn 8 geteilt durch 4 2 wäre, dann gäbe es keinen Hunger in der Welt. Diese Aufgabe so zu lösen, ist Heuchelei. Nicht? Und dann wird ihm bescheinigt, dass er kein Rechenzentrum hat. Aber dieses Buch, das er jetzt geschrieben hat, damals mit mir, ich war behindert anhand der Lehrer und Ärzte, ist wirklich das Beispiel dafür, dass ein hochbegabter Junge, weil er empfindet, weil er wahrnimmt, hoffnungslos gescheitert ist. Nicht? Und das Buch, das wurde von Professor Palosch und eben auch von Professor Bratus als ein Klassiker bezeichnet. Und das Buch ist ein Klassiker, weil es eine fundamentale Kritik an unserer Schule, so wie sie zurzeit ist, ist und ja, und uns sehr, sehr nachdenklich macht. Und wenn ich gelernt habe, diesen Unterricht so zu konstruieren, dass kein Kind scheitert, ist es egal im Gymnasium oder auf der Sonderschule. Ich habe hier auch in der Praxis hochbegabte Kinder, die restlos scheitern. Dann müssen wir uns fragen, was überhaupt also fehlt. Und das ist erstens die Grundlage für das Lernen, ist immer ja die Bedingungsliebe, die wechselseitige Anerkennung, dass sich jeder geborgen fühlt und jeder verstanden wird. Und wir können nicht sagen, dieses Kind ist aggressiv, sondern wir können sagen, dieses Kind hat Angst. Und das war die Umformulierung. Und das hat eben dazu gebracht, dass ich die Erfahrung mache, dass jeder lernt. Und ich habe jetzt eben angefangen, gerade bei denen, die also zum Beispiel die größten Probleme haben. Beim mathematischen Denken sind es sozusagen die Kinder mit Down-Syndrom, Dyskalkulie. Da heißt es, die lernen das logische Denken nie. Aber ich habe mein Buch, Wie kommt das Denken in den Kopf, damit angefangen, dass ich die Chance hatte, in der Oberprima kurz vor dem Abitur eine Professorin zu finden, die ein Herz für mich hatte und gesehen hat, dass ich gar nicht konnte, weil mir konnte keiner Nachhilfeunterricht geben. Meine Mutter hatte das Geld nicht. Und das war alles sehr, sehr schwierig für mich damals. Ja, und die hat mir in 3 Stunden erklärt, was zum Beispiel also die gebogenen Winkel in ihrer Bedeutung. Nicht? Da ging es darum, also ein Pilot fliegt über von Tokio sonst wohin und er muss, also ich musste jetzt genau den Winkel berechnen, den er zum Beispiel fliegen muss, wenn er da und da landen wird. Und ich hatte überhaupt nicht verstanden. Ja, und da hat sie eine Kugelvase genommen, hat sie eine Streichholzschachtel genommen, dann hat sie gesagt, gucken Sie, hier fliegt er jetzt, hier will er landen und so weiter. Ja, und dann habe ich das plötzlich auch gesehen in meinem inneren Kopf und dann hat sie gesagt, wissen Sie, wenn jetzt die Aufgabe kommt im Abitur, dann sind Sie der Pilot und Sie haben die Verantwortung. Ja, und dann habe ich das mit einem Fehler geschrieben, weil ich einen adäquaten Unterricht bekommen hatte. Nie hat jemand zu mir in der Oberprima oder in der ganzen Schulzeit auf dem Gymnasium gesagt, ja, stellen Sie sich das bildlich vor, übernehmen Sie die Verantwortung für das, was Sie tun. Überhaupt nicht. Wir haben Integralrechnung das haben wir Differentialrechnung, einfach die Formeln angewendet. Und wir haben aber nicht die Verantwortung übernommen. Und das habe ich jetzt gelernt. Nicht, wenn ich zum Beispiel das Wort Zone der nächsten Entwicklung benutze, dann habe ich da eine innere Freude dran. Ich weiß, was gemeint ist. Aber die Studenten, die zitieren das Wort auswendig, irgend ohne innere Beteiligung. Und so findet Lernen nicht statt. Ich wiederhole das nochmal. Lernen ist immer die Einheit von Empfinden. Die Herausbildung aller Sinne, wenn ich zum Beispiel meine Augen aufmache, dass ich nicht nur den Baum sehe, sondern dass ich ihn auch fühle, dass ich das Wachstum spüre, dass ich den Frühling rieche und so weiter und so fort. Diese 5 Sinne müssen wach sein. Und der Volksmund sagt ja, also ich muss alle 5 Sinne beisammen haben. Und das muss ich in der Unterrichtsstunde, in jedem Augenblick. Und danach muss gefragt werden. Ja, und wenn man das macht, dann entwickelt man auch die Sprache, nicht? Also zum Beispiel habe ich letztens also einen Vortrag gehalten und dann haben die Zuhörer gesagt, Frau Manske, das war Literatur vom Allerfeinsten. Und habe ich gesagt, ja, ich weiß nicht, was Sie meinen, aber das habe ich bei meinem Lehrer Ivo Brahe gelernt. Wir müssen immer, wenn wir sprechen, bei dem Zuhörenden Bilder schaffen im Kopf, Empfinden schaffen. Und dann passiert auch der wirkliche Dialog. Der Dialog ist ja nicht nur das Sprechen mit Worten, sondern der Dialog heißt, den anderen in jedem Augenblick nachzuempfinden, zu spüren und zu wissen, wie es ihm geht und wohin er möchte. Und das kann ich mit Sicherheit sagen, alle Kinder, alle wollen lernen, wollen die Welt begreifen und wollen in ihr selbstbewusst handeln, nicht? Und das ist eben unsere Aufgabe. Und ich kann jetzt nicht hier jetzt diese Entwicklungsstufen darstellen, also vom Säugling zum Kleinkind und dann zum Vorschulkind und zum Schulkind, wie das läuft. Aber ich kann nur sagen, das kann man ja auch in meinen Büchern nachlesen, wie kommt das Denken in den Kopf. Da steht das alles, da sind die einzelnen Stufen beschrieben. Aber wichtig ist jetzt für diese Sendung, dass ich sage, dass wir immer in der Einheit unserer Ressourcen sein müssen. Wir können empfinden, wir können mit unseren fünf Sinnen Gott sei Dank die Welt wahrnehmen. Die Taubblinden konnten es nur mit drei Sinnen, konnten sich aber trotzdem so weit entwickeln, dass zum Beispiel Frau Conniver ist verheiratet, ist inzwischen Großmutter, lehrt an der Universität Psychologie. Also sie hat ein gesellschaftliches, selbstbewusstes Leben, ja, aber aufgrund dieser Didaktik.
Das sagt Dr. Christel Manske und sie ist heute zu Gast in der Lebenshilfe hier im Elternkurs. Wir sprechen darüber, wie kommt das Denken in den Kopf. Dr. Christel Manske, ja, sie ist mit sage und schreibe 83 Jahren immer noch im eigenen Institut tätig. Und sie haben mir gesagt, 10 Stunden arbeiten sie noch am Tag. Sie sind einfach beseelt von ihrer Arbeit, Kindern mit Behinderung oder was auch immer lernen, das Lernen beizubringen, das Denken in Übereinstimmung, wie Sie sagen, mit den 5 Sinnen. Also wenn man was lernen möchte, wenn man Kindern in welchem Alter auch immer, sagen Sie, etwas beibringen möchte, dann muss man berücksichtigen, dass man mit seinem Gegenüber Kontakt aufnimmt, dass man eine Ebene herstellt. Ich versuche das mit eigenen Worten mal wiederzugeben. Dass man empfindet, dass man Bilder, dass man das anschaulich macht, dass man Bilder teilt, dass man im Kopf des anderen Bilder entstehen lässt, dass man, ja, also bei in der Vorschule, also Kindergarten, denke ich, da ist das noch einfach, Buchstaben und so weiter, alles zu versinnbildlichen, greifbar zu machen, mit allen Sinnen erfahrbar zu machen. Wie das später geht, das möchte ich gleich nochmal fragen, aber an dieser Stelle möchte ich auch Sie mit ins Boot holen, die Sie uns zuhören. Sie haben jetzt die einmalige Chance auch, mit Ihren Fragen über das Lernen sich direkt an Dr. Christel Manske, die Hirnforscherin, Psychologin, Pädagogin, Autorin, zu wenden, die heute hier in der Lebenshilfe auch Rede und Antwort steht zu allen Fragen über das Lernen. Vielleicht hat Ihr Kind in der Schule Probleme mit dem Schreiben von Aufsätzen, mit Mathematik, mit dem Vokabellernen oder vielleicht haben Sie selber auch Schwierigkeiten. Also greifen Sie gerne zum Hörer, rufen Sie jetzt an, die Leitungen sind für Sie freigeschaltet und Sie erreichen uns unter der 089-517-008-008. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie vorneweg natürlich die 0049 und dann 89-517-008-008. Wir haben jetzt viel gesprochen und wir lassen das Gesagte einmal so ein bisschen sacken und hören dazu Musik und danach geht es hier weiter in der Lebenshilfe und gerne auch mit Ihren Fragen zum Thema Lernen. Wie geht Lernen? Wie kommt das Denken in den Kopf? Ja, herzlich willkommen hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Wir sind im Gespräch heute im Elternkurs über das Thema, wie kommt das Denken in den Kopf, mit Dr. Christel Manske. Sie hat ein eigenes Institut in Hamburg. Aus Hamburg ist sie uns zugeschaltet und sie arbeitet in eigener Praxis als Psychologin, begleitet Kinder mit Lernschwierigkeiten, Kinder mit allen Behinderungen, Kindern und glaubt vor allem auch an dieses Kind, gibt die Hoffnung nicht auf. Jedes Kind kann lernen, kann Mathe, kann Deutsch lernen, kann die Grundrechenarten und auch darüber hinaus alles erwerben, sagt Frau Dr. Manske. Wir kommen alle mit den gleichen Voraussetzungen auf die Welt. Das heißt, wir kommen nicht fertig auf die Welt, sondern wir müssen das Lernen erst erlernen, das Denken, die Begrifflichkeiten und da spielen am Lebensanfang und in besonderen Zeitfenstern, Entwicklungsphasen vom Säugling bis zum Grundschulkind, diese Zeitfenster eine wichtige Rolle, dass man ja das Entsprechende berücksichtigt und das Kind füttert zuerst mit Aufmerksamkeit, mit Zuwendung und so weiter. Ja, wenn Sie jetzt konkrete Fragen haben, dann sind Sie eingeladen, sich hier zu Wort zu melden unter der 089-517-008-008. Und das haben bereits einige Hörer getan. Ich darf als ersten Hörer hier in der Sendung begrüßen Herrn Michler aus Sachsen. Grüß Sie.
Ja, schönen guten Tag. Grüß Gott. Ich fand einen Gedanken sehr wertvoll, der da aufgeleuchtet ist, und zwar, dass man bestimmte Lerninhalte richtig verinnerlichen muss, also mit allen Sinnen das aufnimmt, dann bleibt das haften und dann hat das auch Wirkung und man kommt zu gutem Denken. Das erinnert so ein bisschen an diesen Spruch von Ignatius von Loyola, nicht das Vielwissen sättigt, sondern das innerliche Verschmecken und Verkosten. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Und jetzt meine Frage. Im heutigen Schulsystem, wie will man das als Lehrer bewerkstelligen? Die Lehrpläne sind voll. Es ist überall nur möglich, die Themen anzukratzen. Das ist die sogenannte Bulimie-Lernen, mit dem die Schüler dann darauf reagieren. Die machen ihre Arbeiten und versuchen, gute Zensuren zu erreichen. Man lernt viel auswendig, aber dieses Verinnerlichen fehlt. Da kann man sich noch so viel Mühe geben. Es fehlt einfach die Zeit. Ich will praktisch sagen, die Lösung für viele Lernprobleme liegt eigentlich auf der Hand. Ihr Referentin hat das sehr gut ausgedrückt, aufgrund ihrer langen Lebenserfahrung auch. Aber wie will man das in der Praxis, in dem heutigen Schulsystem umsetzen?
Herr Michler, eine sehr gute Frage. Darf ich nachfragen, sind Sie selber Lehrer?
Ich war Lehrer, ne? Viele, viele Jahre. Ich habe das in meinem Fachgebiet immer versucht, auch diese Wertschätzung und das Emotionale. Ich habe das für mein Fach sehr, sehr, sehr konsequent so durchgezogen. Das hat auch gepasst, aber wenn ich auf die Kollegen schaue und hin und her und bei meinen Enkelkindern, da habe ich größte Bedenken. Also es ist wirklich in dem heutigen Schulsystem an Bulimie-Lernen das Wesentliche, wo man eigentlich vertiefen müsste, auch in so schwierigen Fächern wie Mathematik und Physik und so weiter. Die Zeit ist gar nicht.
Ne? Gut, ja, ein ganz wichtiger Punkt. Danke, Herr Michler. Das geben wir jetzt gerne weiter an Frau Dr. Manske. Das Bulimie-Lernen, also ja, wie soll das heute ein Wahrnehmen, ein Eingehen auf die Schüler in dem Lernsystem, in dem heutigen Schulsystem mit den Anforderungen, wie soll das gehen?
Ja, es ist ja so, wir hatten ja in einer Hinsicht bessere Bedingungen, als ich Lehrerin war, weil der Zeitgeist ein ganz anderer war. Also wir hatten alle eine Hoffnung, dass wir mit unserem Einsatz ja eine bessere Zukunft für die Menschheit überhaupt ja hervorrufen können. Und mir ging es zum Beispiel darum, eine zutiefst humane Pädagogik zu realisieren. Und das ist möglich. Und wir brauchen immer Vorbilder. Ich habe ja eben also auch gesagt, also wir brauchen Lehrer wie zum Beispiel Ivo Brag, bei dem ich Germanistik gemacht habe. Das ist der Grund, warum ich Bücher schreibe, die sogar gelesen werden. Und das hat aber damit zu tun, dass er mich an die Sprache herangebracht hat. Und er hatte, also die Seminare waren voll, da saßen 50, 60, 70 Leute. Aber er hat es geschafft, also die Novellen, die Romane, die Gedichte mit uns so durchzunehmen, ne, dass wir wirklich erfasst waren. Ich hatte ihn dann mal eingeladen, als ich selbst Professorin in Bremen an der Uni war, weil ich wollte, dass die Studenten sowas einmal erleben. Und da hat er nur Kindergedichte rezitiert. Aber das war einfach so, dass man plötzlich die Sprache für sich entdeckt. Ja, dass man also wirklich, ja, selbst den Spatz, über den er spricht, also man sieht ihn vor sich, man verliebt sich in ihn, man ist wirklich, also wie der Volksmund so schön sagt, bei allen Sinnen. Und das ist unsere Aufgabe. Wenn wir haben hier wirklich zum Teil sehr, sehr behinderte Kinder, sehr aggressive, sehr gestörte Kinder, auch Jugendliche, die überhaupt nicht mehr an sich glauben. Aber wir müssen an uns glauben. Und das Wichtigste, das kann ich nur für ein Kollegium sagen, das Wichtigste ist, dass das Kollegium zusammenarbeitet, dass die Kollegen sich gegenseitig helfen, dass sie sich gegenseitig beraten. Das haben wir damals im Hasenberge gemacht. Wir haben uns zusammengesetzt, wir haben über unsere Schmerzen gesprochen und dann haben wir für die ganze Woche gemeinsam den Unterricht unter einem Thema vorbereitet. Und das hat uns ganz weit gebracht. Und wir müssen auch, wenn wir zum Beispiel den Aufsatz von einem Kind lesen, nicht einfach nach den vier Kategorien, ja, ist der Ausdruck gut, wie ist die Rechtschreibung, ist das Thema verfehlt oder so, sondern wir müssen uns in jedes Kind, das wir beurteilen, hineinversetzen. Und da habe ich wirklich selbst eine Erfahrung gemacht, die fundamental ist, die ich fast in jedem Vortrag immer wiederholen kann. Wir sollten einen Aufsatz schreiben über die roten Pferde von Franz Marc. Und ich komme aus Verhältnissen, wo wir von den bildenden Künsten überhaupt keine Ahnung hatten. Wir hatten kein einziges Bild in unserer Wohnung hängen, außer ein Bild, und das war eine Heidelandschaft. Und dann habe ich anstelle über die roten Pferde über die Heidelandschaft geschrieben. Und was hat meine Lehrerin gemacht auf dem Gymnasium? Sie hat unter die Arbeit geschrieben, Christel, warum muss es Heide sein? Und dann habe ich ihr das erzählt, dass wir nur dieses eine Bild haben. Und dann hat sie mir ein Bild von Paul Klee gezeigt und hat gesagt, guck mal, ich liebe dieses, das Wachstum, weil er macht das Unsichtbare sichtbar. Und dann hat sie zu mir gesagt, und du liebst dein Bild. Und eins haben wir gemeinsam, wir lieben beide ein Bild. Und dann hat sie, also als ich dann gesagt habe, ich habe als Einzige aber gar keine Note, und dann hat sie gesagt, weißt du, deine Arbeit kann ich nicht bewerten, darf ich nicht bewerten, du gehst deinen Weg und ich gehe meinen Weg. Das ist Pädagogik von einem ganz anderen Stern. Nicht beurteilen, sondern verstehen. Und seitdem hängt jedes Jahr bei mir immer ein Paul-Klee-Kalender, weil ich, das hat mein Leben verändert. Es hat mein Leben verändert. Ich habe mich nicht primitiv gefühlt, dass wir keinen Zugang zu den Künsten hatten, sondern ich habe also wirklich verstanden, warum meine ganze Verwandtschaft
diskriminiert wurde. Jetzt haben wir ein Problem, jetzt hören wir Sie nicht mehr. Da ist eine Störung in der Leitung. Da machen wir jetzt einfach mal weiter mit dem nächsten Hörer oder wir spielen eine Musik und schauen, ob es dann besser wird. Ja, wir machen kurz eine Musik. Das scheint jetzt aber auch nicht zu funktionieren. Ich höre mal weiter. Frau Manske, hören Sie uns?
Ja.
Ja, da sind Sie wieder. Gut, dann gehen wir mal weiter. Das war jetzt also eine Erfahrung, die Sie uns geschildert haben. Es kommt immer wieder eigentlich auf diesen einen Punkt. Wie kann Lernen gehen? Lernen geht nur in der Wertschätzung, in der Wahrnehmung des anderen, in dem, ja, eigentlich, wie Sie sagen, Herausbilden von gemeinsamen Empfindungen, von Bildern, um etwa, ja, um das gleich auch zu sehen, um dann auch zu denken, erinnern zu können. Das ist natürlich auch eine hohe Messlatte und ich würde da auch mal wieder fragen, wie ist das auch mit komplexen Sachverhalten möglich? Aber wir haben jetzt auch noch vier weitere Hörer, die hier warten. Vielleicht kommt auch da gleich die Frage. Wir hören mal rein und da bin ich jetzt verbunden mit Herrn Fritsch aus Herborn. Ich grüße Sie hier in der Lebenshilfe. Guten Morgen.
Ja, hallo, guten Tag, herzlichen Dank. Erstaunlich, erstaunlich. Also ganz großen Dank dafür. Mir fiel es wie Schuppen von den Augen, wie Sie gesprochen haben, warum meine eigenen großen Lernschwierigkeiten in der Schule, wo die herkamen. Ich bin also ein Bombenkind aus Dresden und da waren die ersten zwei Jahre, da war nicht viel Anregung möglich. Mhm. Und jetzt weiß ich auch, woher die Unfähigkeit, Rechnen gut zu lernen, besonders in die höheren Geschichten, woher das kommt. Aber das ist wirklich toll. Meine Frage, kann man in dem fortgeschrittenen Alter, ich bin jetzt 80, kann man da auch noch an diesen Grundstörungen, die Lehre nicht bearbeiten konnten, arbeiten, um da noch sozusagen ein Wachstum zu erzielen. Denn ich will ja noch ein paar Tage auf dem Planet rumturnen. Die zweite Frage, wie hilft dem Lehrer Gebet bei der Unterrichtsvorbereitung, damit er nicht entmutigt wird über das Schulsystem, aber auch über die Fülle der Nöte, die ihm bei den Kindern begegnen?
Danke, ja, das geben wir weiter an Frau Dr. Manske.
Also es ist so, solange wir leben, wachsen wir. Und es ist ja so traurig, wenn man zum Beispiel Alter mit Senil verwechselt, anstatt mit Weisheit. Ja. Die alten Menschen in anderen Kulturen spielen ja eine ganz große Rolle. Ich war zum Beispiel eine Zeit lang bei Indianern in Nevada und da galt wirklich die Weisheit des Rolling Thunder, der ja schon auch ein alter Mann war, war der Maßstab. Nicht? Und ich denke auch mit ganz großer Liebe an meine Großeltern, die für mich auch heute noch in meiner pädagogischen Arbeit der Maßstab sind. Und natürlich, wenn wir die alten Menschen also wegschieben und sie überhaupt nicht, wie soll ich sagen, als großes Geschenk empfinden, dann ziehen die sich natürlich zurück. Und darum ist es zum Beispiel so, dass ich sehe, dass ich mit meinen 83 natürlich viel mehr Energie habe als die jungen Leute hier und vor allen Dingen das Wissen habe, das die Jungen ja gar nicht haben können und das ich ihnen aber vermitteln will. Nicht? Und einmal in der Arbeit, in der praktischen hier, wir machen ja auch Filme über meine Arbeit und indem wir auch zusammen Bücher schreiben und so. Aber die alten Menschen sind natürlich in unserer Gesellschaft, wie soll ich sagen, nicht gefragt, in dem Sinne, wie ich es mir wünsche. Nicht? Und wenn ich sehe, dass meine Freundinnen, die in meinem Alter sind, ja, die sind im Altenheim, sie haben in dem Sinne keinen Sinn im Leben, wie ich das jeden Tag, also fast 10 Stunden habe. Natürlich bin ich abends kaputt und Freizeit habe ich auch nicht. Ich lebe nur dafür. Aber dann denke ich jeden Tag, ja, gibt es was Schöneres, als für Kinder zu leben? Es gibt nichts Schöneres. Und das weiterzugeben. Und ich kann Ihnen auch nur sagen, dass Sie als alter Mensch, Sie werden gebraucht, Sie werden geliebt und geben Sie den Gedanken nicht auf bis zum letzten Augenblick.
Vielen Dank. Alles Gute nach Herborn an Herrn Fritsche und weiter geht es. Ja, wir haben noch viele Fragen. Mal gucken, ob wir sie noch unterbringen mit Frau Damen Dresemann aus Nordrhein-Westfalen. Da geht es weiter. Mit ihr bin ich verbunden. Ich grüße Sie hier in der Lebenshilfe.
Ja, Scott, vielen Dank für den super, ermutigenden, mit in Ihrem Alter noch Mut haben zum Weitergeben dieser liebevollen Art des Lernens und was Sie da alle erforscht haben. Da kann ich auch nur sagen, ich bin in der großen Familie in der Natur aufgewachsen, war im Grunde irgendwie auch ziemlich in Gefühle verwachsen, das habe ich von niemandem gehört. Gehst du gern zur Schule? Nein, gehe nicht gern, aber ich will es wissen. Dadurch habe ich sogar im Nachhinein gedacht, das sind auch meine Gefühle, die ich gesagt habe. Und so bin ich in der Grundschule gegangen, jetzt wollte ich nicht alles aufzählen, nur die Grundschule war für mich, ich gehe dahin, ich tue das Allerwichtigste, bin auch da durchgekommen. Ein Lehrer meinte, ich sollte zurückgesetzt werden. Ich persönlich habe nur gedacht, das war genau das Richtige. Ich habe mein Kindsein trotzdem gelebt. Hab wohl auch gewusst, dass ich lernen muss, aber nur in der letzten Minute, das Allerwichtigste noch, damit ich gut einigermaßen durchkam. Und dann in der Weiterführenden war das dann wie ein Schalter umgedreht. Da war mir klar, ich will. Habe von meinen Geschwistern gesehen, wenn sie im mündlichen Unterricht nicht mitmachen, dann wird da nicht viel raus. Also habe ich mich nach und nach immer mehr dahin, nicht gezwungen, aber versucht zu schieben. Und was auch, jetzt springe ich wieder zurück zu den nächsten Generationen. Unser Sohn, der Kleinere, hatte eine liebevolle Lehrerin. Und das ist das A und O. Wer die Kinder liebt, kann alles rausholen. Er hatte nämlich erst dann habe ich die Schule gewechselt, weil wir gewechselt haben, unseren Wohnort, und war glücklich, weil ich war dann extra lesen mit Mutti, kriegte dann mit, wie er behandelt wurde, hätte ich heulen können, war mir aber trotzdem egal, bleibt dabei, fertig. In der nächsten Schule, das war so ein Auffangen. Und wenn ich dann sehe, der Größere hat es einfacher gehabt, aber der Kleinere ist weitergekommen, weil er in der Grundschule diese herzliche Liebe, ich bin angenommen.
Das ist
Und
die
er hatte
Basis,
genauso
ja, das
die
Entscheidende.
Schwierigkeiten in Rechtschreibung und ich habe ihm, ja gut, weil ich es kannte, in der 10. Klasse war das weg, aber da habe ich mir auch kein Doi raus gemacht, weil das ist eben so. Ne? Ich habe gesehen, meine Geschwister sprangen darüber und hatten auch ihre Klagen, wie schwer sie täten, habe ich mir gar nichts rausgemacht. Das ist ja gut im größeren Familienverband. Und was noch ich zu bemerken und auch in unserer Familie, es gibt auch Störfaktoren, wenn man irgendwo hinzieht. Da muss man auch richtig aufpassen, das habe ich nicht genug gekonnt. Im Nachhinein sage ich mir, da kann man als Eltern dann auch herausfinden lernen, damit die Kinder ihre Freude behalten. Und ich persönlich auch, ich habe auch bei manchen die, Fächern gesagt, gut, das ist nur Lernen, Chemie kann ich nichts mit, das muss ich pauken, will ich aber auch gar nicht, weil das ist nicht meine Stärke, ich bin Technik-Nulli, aber das wusste ich dann natürlich nicht, aber so im Nachhinein, ich habe
Gut, Frau Dresemann, ja,
Biolernen
danke.
gemacht.
Ich muss das ein bisschen abkürzen. Wir haben noch
Ja,
einige,
klar,
die
das
noch
wollte ich nur
warten.
sagen, aber auch die Vorlieben mit Gefühl und auch manche
Ja.
Sachen hinnehmen, die sind eben ohne Gefühl. Da muss man durch, ob man eine mittlere Note kriegt, dann viel lernen, aber auch den Mut für die Kinder. Sie brauchen nicht alles gut haben.
Danke, Frau Dresemann. Ich glaube, das ist Ihre Botschaft ist auch angekommen. Das Wichtigste, ja, muss ich eigentlich auch mit Frau Manske reden. Die Liebe, die dem Einzelnen entgegengebracht wird und das an ihn glauben und den Einzelnen wertzuschätzen, das versetzt Berge und eben auch
Aber das
Lernen.
Wichtigste ist, also die Liebe ist ja nun erstmal ein Wort, das muss man ja füllen. Und die Liebe, die ein Lehrer zum Kind hat, ist, dass er sich wissenschaftlich ausbildet. Wissenschaftlichkeit ist zärtlich und Zärtlichkeit ist wissenschaftlich. Sie müssen sich kompetent machen und sie müssen alles das, was sie lehren, selbst begriffen haben, nicht? Und das ist das, was wir machen müssen. Wir müssen einfach auch sehen, das Kind entwickelt sich so, wie wir den Unterricht gestalten. Und der Unterricht muss wissenschaftlich gestaltet werden. Im Einzelnen konnte ich dazu nichts sagen. Ich mache aber dann auf diese Bücher aufmerksam, die sehr erfolgreich waren. Also zum Beispiel, in denen steht, wie wissenschaftlich ein Diktat vorbereitet werden muss. Wie wissenschaftlich das mathematische Denken in jeder Unterrichtsstunde vorbereitet werden muss. Egal, ob es der Zehnerübergang ist oder ob es die Integralrechnung ist. Letzten Endes ist es egal. Aber es muss so vermittelt werden in dieser Einheit von praktischer Erfahrung, von innerer Vorstellung und von gemeinsam geteiltem Denken. Wenn wir das so machen, lernen die Kinder, nicht? Und ich habe hier zum Beispiel damals, weil die Kinder auch in der Schule gescheitert sind, Kurse angeboten in der Volkshochschule. Da geht es zum Beispiel vor allen Dingen um Diktatschreiben. Da komme ich deswegen drauf, weil in der PISA-Studie ja herausgekommen ist, dass bei uns die Kinder schon im 4., 5. Schuljahr nicht mehr richtig lesen und schreiben können. Und da habe ich nur hier, also wissenschaftlich kann man wirklich sagen, die verschiedenen Stufen, wie man ein Diktat vorbereitet, als Leitkartenprinzip angeboten. Und da schreibt eine Mutter: Liebe Frau Manske, bisher habe ich in den Nachschriften immer Sechsen geschrieben, obwohl wir viel geübt haben. Seit Sie meiner Mutter und mir gezeigt haben, wie man ein Diktat richtig übt, habe ich eine 3 und eine 2 geschrieben. Vielleicht schreibe ich das nächste Mal eine 1. Und dann hat mir die Mutter dann dazu auch geschrieben, also dass sie ihre Depression jetzt also wirklich sich sehr, sehr verringert haben, weil sie also wirklich erfolgreich mit ihren Kindern üben kann. Und diese ganzen Sachen, wie schreibe ich einen Aufsatz, wie lerne ich ein Diktat, wie lerne ich das mathematische Denken, das habe ich in 2 Büchern, also die damals Bestseller waren, also das eine Buch ist Schlechte Schüler gibt es nicht und Lernprobleme und das Buch heißt jetzt Der handelnde Unterricht, bei Lehmanns erschienen in Berlin. Der handelnde Unterricht, schlechte Schüler gibt es nicht, sinnvolles Lernen läuft der Entwicklung voraus. Oder das Buch, wie kommt das Denken in den Kopf? Und zwar im Mathematikunterricht. Und diese beiden Bücher, die sind fundamental und ich kann sie nur empfehlen.
Sie
Das
sind
waren
eigens dann
damals
hier auch
die Sachen,
angegeben,
die
Frau
mit
Manske.
denen
Das
hat
hätten wir
sich das
natürlich so im
Buch angestanden.
Einzelnen gerne jetzt in dieser Stunde auch so ein bisschen ansatzweise erfahren, wie einzelne Lerntechniken gehen nach den Voraussetzungen. Aber ja, wir sind auch weiter mit Ihnen auf Sendung und wir haben noch einige Hörer. Ich möchte mal noch weiter reinhören. Unsere Sendezeit geht zu Ende, aber wir schauen noch wie nach Mendig und da bin ich mit Frau Müller-Günther verbunden. Ich grüße Sie hier in der Sendung.
Ja, guten Morgen. Mein Name ist, bin die Frau Dr. Michaela Müller-Günther. Ich habe zu diesem Thema meine Promotion 2010 geschrieben,
ja.
Also untersucht Rahmenbedingungen des Lernens bei begabten Kindern. Und was Sie eben gesagt haben, haben wir auch damals herausgefunden, es ist also nicht so sehr der IQ, also wie intelligent ein Kind geboren wird, sondern was vor allen Dingen ausschlaggebend ist, und das finde ich ganz, ganz wichtig, ist die Lern- und Leistungsmotivation des Kindes. Das heißt, das Kind möchte lernen.
Ja,
möchte unbedingt lernen. Und wenn man dann Klassenkameraden hat oder Lehrer hat, die das nicht fördern oder nicht erkennen oder durch Misserfolg, ist, wie gesagt, das Kind nicht in der Lage ist zu lernen oder einfach depressiv wird oder wie auch immer. Und das finde ich gravierend. Und da müssen wir wirklich hingucken. Ich kann nur auch nur aus eigener Erfahrung sagen, bin ein Kind aus einer Arbeiterfamilie, bin in die Hauptschule zuerst gegangen und ich wurde immer von meinen Klassenkameraden gehänselt, weil ich lernen wollte. Ich wollte lernen, wollte lernen. Ich war da immer die Streberin und darunter habe ich gelitten. Also es gibt auch dieses Pendant. Also was ich eigentlich sagen möchte, ist die Lern- und Leistungsmotivation. Das ist so entscheidend.
Genau.
Dankeschön. Ja, Lern- und Leistungsmotivation, aber auch das entsprechende Wissen. Ja, wir gehen noch mal weiter. Ich bin mit Frau Stinger verbunden in Remscheid. Ich grüße Sie hier in der Sendung. Was ist Ihre Frage?
Ja, guten Morgen. Also meine Frage ist, erstmal wollte ich sagen, dass was mir als Kind nicht vorgelesen worden ist und deshalb, also glaube ich, weiß nicht, ob es so ist, konnte ich immer die Aufsätze nicht so gut schreiben. Ich hatte ein einziges Mal eine 2- und sonst war es immer schlechter. Ja, und da wollte ich dann fragen, kann das sein, dass
was
das sagen. Zusammenhängt?
Wissen Sie, erstmal kann ich von mir selber sagen, als ich aufs Gymnasium kam, habe ich immer schlichte Aufsätze gehabt, also immer 4 oder 5. Und dann hatte ich in der Oberprima plötzlich einen Lehrer, es war so, die schlechten Aufsätze wurden immer vorgelesen. Und dann wurde mein Aufsatz vorgelesen und ich habe natürlich gedacht, das ist wieder der schlechteste. Und dann hat er gesagt, ja, also Christel, das ist natürlich eine 1, das war hervorragend. Ich habe gedacht, was ist, das bin ich? Und dann haben wir wieder geschrieben, ja, und dann hatte ich wieder meinen Aufsatz, hat er wieder vorgelesen. Und wissen Sie, der hatte ein einziges Mal, bevor wir überhaupt diese Aufsätze bei ihm geschrieben haben, mit uns diskutiert. Und dann hatte er zu mir gesagt, Christel, das finde ich ganz wichtig, dass du das jetzt gesagt hast. Dafür bin ich jetzt sehr dankbar und das ist jetzt wirklich eine Bereicherung. Und allein dieser Satz hat mir ermöglicht, mich auf mich zu konzentrieren und wirklich Mut zu haben, das zu schreiben, was ich auf dem Herzen hatte, so wie diese Zeichenlehrerin also meinen Aufsatz akzeptiert hat, der vollkommen neben dem Thema war, aber sie hat mich ernst genommen. Und das ist erstmal das Allerwichtigste, dass wir die Erfahrung machen, dass jedes Wort, was wir sagen, von dem Lehrer also ernst genommen wird und die Kinder die Erfahrung machen. Der Lehrer will nicht hören, was er denkt, sondern der Lehrer will wirklich hören, was ich denke. Und das ist ganz wichtig. Und das motiviert mich, heute Bücher zu schreiben. Nicht? Und meine Bücher werden sogar im Ausland verlegt und sogar als pädagogische Literatur. Und wissen Sie, das hätte ich bei meinen ganzen 5 auch nicht gedacht. Aber ich habe hier in dem Buch Handelnder Unterricht für die Eltern, wie sie ihrem Kind helfen sollen, also Erziehung zum Aufsatzschreiben, da habe ich dann ein Schema, mit dem die Kinder wirklich gut schreiben konnten erst einmal. Also egal wie das Thema ist, dann habe ich hier am Beispiel Verkehrsunfall, da kommt erstmal Einleitung, dann kommt Hinführung zum Höhepunkt, dann kommt der Höhepunkt, das Geschehen und dann kommt der Schluss. Und dann erstmal schreibt das Kind bei der Einleitung, ich setze meinen Ranzen auf und sage Tschüss Mama. Mama gibt mir einen Kuss und sagt, pass gut auf, wenn du über die Straße gehst. Erstes Bild, da hat das Kind ein Bild dazu gemalt, Haus, es malt, es geht los. Hinführung. Auf einmal sehe ich von weitem eine Menschenmenge. Was ist los, denke ich. Da höre ich schon den Unfallwagen, tatütata. Ich gehe zur Unfallstelle. So, das Kind malt sich, wie es weitergeht. Höhepunkt, dritter Punkt. Ich sehe einen blauen VW und ein Fahrrad. Der VW hat eine Beule am Kotflügel. Das Vorderrad ist verbogen. Einige Blutflecken. Ich höre, wie der Fahrer sagt, hat einfach nicht aufgepasst, das Kind. Hoffentlich ist das nicht so schlimm geworden. Ich rieche Benzingestank. Ich fühle mein Herz klopfen. Das Kind hat ein Bild gemalt. Da liegt das Kind mit dem Fahrrad und die Leute gucken. Schluss. Ich gehe schnell weiter und nehme mir vor, gut aufzupassen im Verkehr. Das Kind erzählt also gemäß der Zeichnungen den Ablauf der Handlung. Beim Höhepunkt des Geschehens aktiviert es seine Vorstellung alle fünf Sinne. Mithilfe der zeichnerischen Darstellung und sprachlichen Begleitung lernen die Kinder, ihren Aufsatz systematisch aufzubauen und alle Begriffe anschaulich zu begleiten. Und so weiter, nicht? Das haben wir ausprobiert, das haben Lehrer ausprobiert. Und wie ich Ihnen versprechen kann, mit großem Erfolg.
Ja, dann haben wir jetzt doch noch ein ganz konkretes Beispiel bekommen. Der Unterschied zu dem, was einem ja auch in der Schule vermittelt wird, das ist jetzt nicht viel anders vom System, aber bei Ihnen, dass das Kind mit der eigenen Erfahrung, den eigenen Bildern dahin geführt wird. Vielen Dank, Frau Stinger, für Ihre Frage. Und eine letzte nehmen wir noch hier mit hinein. Das ist die Frau Müller aus Ulm. Ich grüße Sie. Ich bitte Sie um Kürze.
Hallo?
Hallo, ja.
Ich bin auf Sendung. Ich bin auch 88 Jahre alt.
Ja.
Und ich wollte bloß noch mal sagen, warum bringt man das den Müttern heute nicht bei, dass die wichtigste Zeit der Entwicklung des Kindes im ersten Jahr liegt? Und dass, wenn dieses Kind da richtig mitgenommen wird und wertvoll sich empfindet, dann wird die Entwicklung von alleine weitergehen. Aber man muss das Kind, warum fahren die Frauen heute mit dem Kinderwagen das Kind in die Weite, statt mit dem Kind zu reden? Meinen Sie, dass man das nicht zum Thema machen sollte? Es wäre so wichtig, oder was
halten Sie davon? Eine ganz wichtige Frage. Ich danke Ihnen. Das nehmen wir jetzt als Schlusswort und dazu noch ganz kurz Frau Dr. Manske.
Ja, ich habe vor kurzem einen Vortrag gehalten über die digitale Demenz. Das ist wirklich eine unbeschreibliche Tragödie, dass also schon kleine Kinder mit 1, 2, 3, 4 Jahren aufs Tablet schauen, während sie frühstücken. Ja, das habe ich alles erlebt. Und man hat jetzt festgestellt, dass also diese ganze digitalen Apparate nicht in die Hände der kleinen Kinder gehören. Weil das Kind muss, wie Sie sagen, erst mit der Mutter dieses erste Lebensjahr teilen. Das ganze Gefühl, das ganze Gehirn baut sich nur über diese sensitiven Sinne auf. Und diese Sinne müssen kultiviert werden. Das Fühlen, das Sehen, das Hören, das muss alles kultiviert werden, das Schmecken. Und was wir jetzt schon sehen können, dass die Auswirkungen katastrophal sind. Also Sie müssen die Bücher von Spitzer lesen, dann weiß man ja einiges auch darüber, weil er ist ja auch also sehr, sehr engagiert und denkt mit Sorge über die Zukunft nach. Die neuronale Vernetzung im Frontalhirn ist schon unterschüssig in den neuen Generationen im Vergleich zu den unseren. Und darauf müssen wir reagieren. Und zum Beispiel ist auch meine Lesedidaktik, hat ein Kollege eine App mitgemacht, ohne mich zu fragen.
Und das genau Dr. Manske, tut mir leid, ich muss jetzt auf die Zeit reagieren und darf das einfach nur noch mitnehmen. Also das ist nochmal ein neues Fass. Wir nehmen aber vor allem Ihre Ermutigung und Ihre Hoffnung mit und auch Ihre Empfehlung, wirklich mit allen Sinnen zu lernen und früh einfach dem Kind liebe Zuwendung zukommen zu lassen, um auch viele weitere Probleme zu verhindern. Alles nachlesen, was Sie jetzt gehört haben oder vielleicht noch genauer nachlesen möchten, können Sie in dem Buch von Christel Manske, Der handelnde Unterricht, das ist alles hier im Hörerservice hinterlegt. Ich sage Ihnen ein ganz herzliches Dankeschön, Frau Dr. Manske, dass Sie heute hier zu Gast waren. Zum Thema, wie kommt das Denken in den Kopf? Wir hören Sie demnächst zu dem Thema, behinderte Kinder gibt es nicht auch hier in der Lebenshilfe. Vielen Dank, alles Gute Ihnen nach Hamburg.
Ihnen auch allen Gutes und die Hoffnung stirbt zuletzt.
Sie stirbt alles, hoffentlich gar nicht.
Tun,
Dankeschön.
Eine Ewigkeit.
Alle weiteren Informationen bekommen Sie unter www.hochherr.org und dort können Sie in der Mediathek auch noch alles nachhören. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse, für Ihre Anrufe, mit denen Sie auch die Sendung hier bereichert haben und auch immer für Ihre Unterstützung, weil wir rein spendenfinanziert sind, Radio Horeb, also für Ihr Gebet und auch für Ihre Spenden. Einen gesegneten Tag wünscht Ihnen Ihre Anjuta Engert.